Hi und herzlich willkommen zurück bei Meet My Mind. Diese Woche geht's bei uns wirklich Schlag auf Schlag. Heute Folge Nummer 7, schon am Freitagvormittag eine weitere. Aber zunächst kurzer Blick zurück in die jüngere Vergangenheit. Denn wir sind ja wirklich dankbar um jedes Feedback. Aber wie viel und wie überwältigend positiv es auf die zurückliegende Folge mit Michael Proksi ausgefallen ist, das verdient dann schon mal explizit hervorgehoben zu werden. Hat uns, und das darf ich sagen, auch Michael wirklich sehr gefreut. Zusammengefasst fanden es viele wertvoll, seine besondere Perspektive mal ganz in Ruhe und ausführlich zu hören. Unabhängig davon, ob sie ihn eigentlich schon sehr gut kannten oder zum ersten Mal gehört haben. Und ja, genau dafür gibt es das Projekt Meet My Mind. Also machen wir weiter wie bisher und versuchen euch hier Gespräche mit Menschen zu bieten, die uns in der Region auf die eine oder andere Art inspirieren oder sogar begeistern können. Die heutigen Gäste passen da perfekt in die Reihe und auch perfekt zur Vorgängerfolge. Raus aus der thematischen Komfortzone wäre für mich als Host wohl die passende persönliche inhaltliche Klammer. Die haben wir in diesem Fall dann sogar räumlich umgesetzt, denn ich habe mit den beiden Metzgermeistern Robert und Nils Heeg mitten in ihrer Wurstküche in Obernburg gesprochen. Das seht ihr im Videopodcast, den es auch zu dieser Folge auf dem 23/7 YouTube-Kanal gibt. Sehr, sehr gut. Schön, dass sich trotzdem ein entspanntes Gespräch zwischen uns entwickelt hat. Wusste ich in dem Fall vorab nicht, denn mit den beiden habe ich tatsächlich im Set zum allerersten Mal gesprochen. Und heute belasse ich es einfach mal bei dieser Info vorab. Euch allein obliegt also das Fazit dazu, wie der Austausch zwischen Metzgern und Fleischfreien funktioniert hat. Bleibt mir jetzt noch ein Danke an Felix Wöber von X-Fiction Entertainment für die Videoproduktion zu dieser Folge und der Hinweis, abonniert und folgt 23/7 überall, wo es uns gibt. Denn so erfahrt ihr unter anderem immer sofort von neuen Folgen, wie eben der am Freitagvormittag, die ich euch ganz uneigennützig, aber auch im Wissen um die Relevanz des Themas für alle in der Region ganz besonders ans Herz lege. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Folge Nummer 7. Alles klar, dann haben wir letzten Absprachen getroffen und starten in die 7. Folge von Meet My Mind. Sag herzlich willkommen, obwohl ich gar nicht herzlich willkommen sagen sollte. Ich bin bei euch zu Gast in der Metzgerei Heeg. Ja, und das ist auch genug der Einleitung. Ich würde euch es mal überlassen, wie es hier so üblich ist, euch kurz vorzustellen.
Ja, ich bin der Nils Heeg, der Juniorchef hier bei uns in der Metzgerei. Ich bin mittlerweile auch Metzgermeister, Fleischsommelier, Jäger, wie sich das für einen guten Metzger gehört. Ja, ich bin jetzt seit gute 8 Jahre in der Metzgerei mit eingestellt. Arbeit überall mit, in der Produktion wie auch im Verkauf. Ich bin das Mädchen für alles hier.
Jo, hallo, ich bin der Robert. Robert Heeg, Seniorchef. Mein Sohn ist schon längere Zeit bei uns, zum Glück. Ich habe mit 21 meinen Meister gemacht, habe mich mit 26 selbstständig gemacht und ja. Und wir gehen zusammen mittlerweile den Weg, Wurst herstellen, Salami machen und so weiter und auch die vegane Geschichte stark aufzubauen.
Ja, das ist ja auch mit der Grund, warum ich hier gelandet bin. Dadurch bin ich ja auch potenzieller Kunde von euch und finde, also es war zumindest das, wo ich euch auch medial schon mal wahrgenommen habe und finde, da stecht ihr immer am offensichtlichsten raus. Über ein paar andere Sachen können wir ja dann noch gleich sprechen. Bin heute auch zum ersten Mal hier, ich erkläre immer am Anfang gerne den Bezug zueinander. Mhm. Also bin nicht bezahlt hier, wir kennen uns auch nicht, ich tue euch keinen Gefallen, sondern bin gespannt, was ihr zu erzählen habt über euer Geschäft und über euer doch vielschichtiges Angebot. Eine Frage zu Beginn, die ich auch immer stelle: Was wäre für euch das Schlimmste oder das Worst-Case-Szenario, was rauskommen kann aus unserem Gespräch da heute?
Das Schlimmste? Ja, dass wir jetzt kein schönes Gespräch haben, wäre für mich schon sehr negativ. Aber ansonsten bin ich eigentlich ziemlich positiv über, ja, weil, was soll passieren, ne? Du stellst uns nur Fragen.
Ja, ich hoffe, dass der Özdemir nicht kommt und sagt, wir dürfen kein Fleisch verkaufen. Nur noch vegan.
Wer kommt?
Der Özdemir.
Ah, hast die Befürchtung.
Ja, nee, mit Sicherheit nicht. Nee, also ich sehe positiv, dass wir die Veganer-Geschichte halt mehr aufbauen können und dass es halt noch attraktiver für die ganze Leute wird. Und das ist eigentlich unser Ziel auch. Deswegen machen wir es schon seit Jahren so und entwickeln immer neue Produkte für die vegane Schiene, weil das absolut lecker ist und gut schmeckt.
Ja, ich der Part, der dann von mir immer kommt, was die Erwartungshaltung für das Gespräch angeht, ist, dass ich mal kurz nochmal erkläre, warum wir das überhaupt tun, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich glaube, genau das, was du jetzt beschreibst, könnte spannend sein. Ich meine, ich selbst esse ganz gern vegan, überwiegend vegan und glaube, dass es niemandem schadet, sich mal damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch so ein bisschen die Berührungsängste abzubauen. Finde es aber auch gut, wenn beides so Hand in Hand geht, weil es oft so ein Gegeneinander ist. Entweder bin ich zu 100% vegan und kann mich, also verurteiltes Fleisch essen oder umgekehrt. Und ich glaube, dass wir das vielleicht in der Runde ein bisschen aufgelöst kriegen, entspannter besprechen können. Das fände ich cool. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen über euren Weg jeweils in den Beruf erzählt. Vielleicht könnt ihr jeweils, habt so eine interne Absprache, wer anfängt. Aber vielleicht durchbrechen wir die kurz. Also ihr, der Jüngere fängt an, habt ihr gesagt.
Er
vielleicht.
Darf.
Na, zu Beginn können wir es vielleicht einmal nochmal auflösen, weil ich gerne über die Geschichte eurer Metzgerei sprechen würde. Und da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn du zunächst mal so weit, wie du zurückgehen kannst, erzählst.
Oh weh, so weit. Wie weit kann ich da zurückgehen? Ja, ich habe mit 15 meine Lehre gemacht. 3 Jahre gelernt.
Wie lange gab es die Metzgerei damals schon? Oder war die schon in eurem Familienbesitz zu dem Zeitpunkt?
Nee, wir sind komplett neu dazugestoßen. Mein Vater ist Schauwerbgestalter. Meine Mutter ist Verkäuferin. Also ich bin komplett quer eingestiegen.
Ja. Ja,
also davon abzusehen.
Ja.
Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe.
Siehst du, habe ich im Vorgespräch was falsch eingeordnet. Du hast mir gesagt, wenn dein Vater das gewusst hätte, dann.
Wenn mein Vater.
Da ging es, glaube ich, dann um Fleischkonsum, ne?
Einfach nur genau.
Gesundheitlich.
Es ging also um die Sache, die wir jetzt herstellen, die ganze vegane Sache.
Ja.
Über Seitan und die Erbsensache. Wenn das mein Vater oder wenn ich das vor 10, 15 Jahren gewusst hätte.
Ja.
Hätte mein Vater noch eine längere Zeit ein unbeschwertes Leben leben können, weil die Situation anders war. Früher gab es nur, glaube ich, von Glockenburg 3, 4 Schokoladensorte oder 3, 4 Müsli-Art und das war's. Und das gibt's ja heute alles gar nicht. Heute hat man ein riesen Sortiment davon.
Ja. Also. Das war jetzt ein kurzer, ungewollter Ausflug. Springen wir doch wieder zurück zum Ausbildungsbeginn mit 15.
Ja, mit 15 habe ich die Lehre gemacht, habe mit 21 meinen Meister schon gemacht, also war eines der jüngsten Meister. Ja, und dann habe ich 2 Jahre im Markt gearbeitet und dann bin ich wieder zurück, komplett in die Produktion gegangen. Sogar hier in diesem Betrieb war ich gewesen. Mhm. Ich glaube mit 26, 27 war ich hier gewesen. Ja gut, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und bin bis heute selbstständig.
Ja. Das ist das war dann wann ungefähr? Also wie lange existiert die?
97, 90, kurz vor 90 habe ich mich selbstständig gemacht.
Also doch, fast schon 35 Jahre.
Ja. 93 bist du auf die Welt gekommen?
Genau.
Richtig, also ja, dann war es 90.
Ja. Und wenn du sagst, mit 15 die Lehre begonnen, war es, wie lange war dir klar, dass das der Beruf ist? Oder hast du dich erst kurz vorher darauf festgelegt?
Irgendwie hat der Beruf mir gefallen. Genau in der Nachbarschaft war eine Metzgerei gewesen. Und mit dem Sohn habe ich öfters gespielt. Und so ist das irgendwie immer in die Wege mehr reingekommen. Habe auch da schon öfters reingeschaut, schon mit 12, 11, was drin abgeht. Ah. Ja, mein Onkel war Metzger. Das kann vielleicht auch daran liegen. Und ja gut, und so bin ich eigentlich so und langsam reingerutscht.
Ansonsten immer fleißig Fleischwurst kriegst beim Einkaufen, oder?
Immer ein Schnippelchen.
Ja, genau.
So wie es gehört. Darf der wilde Clown noch ein Stück Wurst.
Genau, so wie man es kennt. Ja. Funktioniert nach wie vor.
Das hat schon geholfen.
Ja.
Ja, ich würde es aber in jedem Fall wieder so machen.
Ja. Ja. Also war auch eine, so verstehe ich es, deine eigene Entscheidung, nicht irgendwie von Eltern vorbereitet, das wäre doch was.
Ja, oder schon auch. Also. Das war meine Entscheidung, ganz klar. Ja.
Also ich kenne auch andere Fälle daher. Ja.
ja, wenn ein Betrieb hinten dran hängt, dann sollte man sich doch schon schleunigst überlegen, ob man sowas machen will.
Ja. Ja.
Gegensatz, er hat es freiwillig gemacht. Er hat erst studiert, besser gesagt Abitur gemacht und hat angefangen zu studieren.
Ja, erzähl mal, wie war es bei dir?
Also ich wollte nie Metzger werden. Ich habe es ja immer gesehen, weil mein Vater und meine Eltern allgemein sind ja beide selbstständig. Und ja, es ist einfach viel Arbeit. Man arbeitet unter der Woche viel und wenn man Pech hat, dann auch das Wochenende durch mit Partyservice oder Festbetrieben. Wollte ich eigentlich so nicht.
Also hast gerade erzählt, kannst ja, du hast jetzt heute dann mal Feierabend, den haben wir dir auch noch gecrashed. Ansonsten geht es seit einer Weile quasi durch, ne?
Ja, genau. Seit mehreren Wochen jetzt mittlerweile eigentlich ohne Pause. Ja, irgendwann, jetzt mal ganz genau aufgerollt, ich habe Fachabitur gemacht, wollte danach eigentlich studieren, habe dann auch ein Semester studiert. Aber das war einfach nichts mehr für mich gewesen. Ich wollte dann was machen, ich wollte arbeiten. Hab dann zu meinem Vater gesagt, du, wie schaut's aus? Kann ich noch mit einsteigen? Er war da natürlich offen gewesen, hat sich gefreut, dass jetzt eine neue Generation quasi noch mit reinkommt. Hat mich quasi aufgenommen. Habe ich mir einen Ausbildungsbetrieb gesucht, habe meine Ausbildung auch verkürzen können, auf, ich glaube, 2,5 Jahre dann sogar nur, eben wegen dem Abitur. Hab dann meine Prüfung auch mit sehr gut, meine ich, abgeschlossen. War auf jeden Fall Jahrgangsbeste in Unterfranken. Gibt es auch verschiedene Preise dafür, wo man sich dann auch fortbilden konnte mit. Hab dann auch im gleichen Jahr, ich meine 2011 müsste es gewesen sein, mein Meister mitgemacht. Nee, 2016 war das. 2016, genau. Habe ich meinen Meister mitgemacht. Ja, und seitdem
bin ich auch noch sehr jung. Also ähnlich jung wie der Papa vorher.
Bisschen älter schon, ne? Weil ich war da schon über 20, oder?
Ja, Mitte 20, ja.
Mitte 20.
Aber auch noch jung, oder?
Und ja.
Dafür. Ich habe jetzt keinen Vergleich.
Ja. Also bei mir im Meisterkurs waren wesentlich jüngere, aber auch wesentlich ältere dabei, waren wirklich auch 35-Jährige dabei.
Ja.
Es gibt kein gutes Alter, um Meister zu sein. Man lernt da was. Was man vielleicht auch mit der Erfahrung ausgleichen könnte. Sagen wir, ein guter Geselle ist mindestens auch genauso viel wert wie ein Meister. Das macht die Erfahrung einfach aus. Ja, und seitdem bin ich halt hier.
Du hast ja gesagt, in einem anderen Betrieb die Ausbildung gemacht. Wäre es theoretisch möglich gewesen, es auch im heimischen Betrieb zu machen? Oder, also theoretisch möglich, war es auch eine ernsthafte Option?
Theoretisch wäre da nur Fleischerei-Fachverkäufer möglich gewesen.
Okay.
Meine Eltern haben damals nichts produziert.
Okay.
Sprich, wäre halt keine vernünftige Metzgerausbildung geworden. Ja, deswegen. Ich bin aber auch froh, dass ich so anders gemacht habe. Lernt man halt doch was anderes, wird ein bisschen anders angepackt, auch gerade mit anderen Angestellten, Kollegen. Ja.
Und war es dann dort auch zunächst erstmal oder bist dann nach abgeschlossener Ausbildung direkt hier dazugekommen?
Direkt hier dazugekommen. Also, wir waren damals noch in meiner Schaft gewesen, meine Eltern. Und ja, da stand ja auch schon fest, dass ich mit einsteige. Und wir haben schon intensiv nach Metzgereien gesucht, waren da wirklich deutschlandweit unterwegs gewesen und haben halt geschaut, was es gibt, wo wir hingehen können, was uns passen würde. Und gleichzeitig hat dann der Herr Scholz damals, also der die Metzgerei hier vorher betrieben hat, auch gesagt, er möchte aufhören. Sein Geselle wollte es dann nicht mehr übernehmen. Da meine Eltern mit ihm immer noch gut in Kontakt waren, mein Vater vor allem, hat es halt gepasst und dann sind wir mit ihm zusammengekommen und sind dann nach Obernburg. Ja, haben halt den laufenden Betrieb quasi übernommen. Ich bin dann auch direkt nach der Ausbildung, also zwischen Meister und Ausbildung, war ich dann auch schon mal hier, habe ein bisschen mit reingeschnuppert, habe geschaut, wie das so abläuft. Und nach dem Meister war es dann, glaube ich, auch schon fast so weit, dass wir die Übernahme hatten. Sprich, da ist mein Vater hierher gekommen und ich habe seine Stelle in meiner Schaft noch übernommen, solange wie die Filiale da gelaufen ist. Ja, und seitdem ist es dann irgendwann fließend übergegangen. Jetzt sind wir nur noch hier. Die Filiale meiner Schaft ist mittlerweile auch geschlossen. Also unsererseits ist jetzt ein anderer Metzger wieder drin.
Ja. Ist fast bei jedem Beruf schwierig. Ich versuche es trotzdem immer wieder. Wie kann man sagen, wie so euer typischer Alltag aussieht?
Ja,
gibt es so einen festen Tagesablauf?
Ja, würde ich schon sagen. Frühs muss erstmal die Brötchen gemacht werden. Alles, was so.
Wann geht es los?
Wir haben uns jetzt eigentlich einen entspannten Arbeitsalltag, einen Rhythmus gemacht, der erst ab unterschiedlich. Also ich glaube, erst Anfang der Woche fangen wir immer ein bisschen später an, so ab sieben sind wir da. Und es wird dann immer früher gegen Wochenende, sind wir dann auch schon mal ab fünf oder vier da, je nachdem, was halt gerade zu tun ist. Ja. Die Wurst haben wir meistens jetzt in den Nachmittag rein verlegt, weil ich eben überall bin. Das heißt, wenn ich in der Produktion bin, bin ich meistens auch gleichzeitig noch mit dem Verkauf. Meine Mutter oder die Verkäuferin können uns dann rüberklingeln. Und dann machen wir beides gleichzeitig und die Wurst halt auch mittags. Ja. Das ist auch was sich verändert hat jetzt im Laufe der Zeit. Früher haben wir die Wurst auch morgens gemacht. Und umso weniger Personal du hast, umso flexibler musst du halt werden. Und das ist halt momentan der Fall. Deswegen bin ich überall.
Bei dir nehme ich an, ähnlich. Inwiefern hat sich's verändert dadurch, dass dein Sohn dann dazu kam? Ist er jetzt schon ein bisschen, aber zur Zeit vorher?
Ja gut, der Nils ist eine riesen Unterstützung geworden dadurch. Er macht halt im Ladenbereich frühs die Brötchen und so weiter, Theke einräumen, dann auch die Heißtheke für die Handwerker und so weiter. Und ich kann mich dann auf die andere Sache konzentrieren. Das heißt also Fleisch zuschneiden, zubereiten, schon Vorbereitung für Wurst machen. Wenn es dann drauf ankommt, fahren wir dann in die Aulebach und wenn ein Stück Wild liegt, Hirsch oder Wildschweine, das werde ich dann holen oder werde es dort schon grob zerwirken und du alles herfahren. Ja gut, und dann nachmittags, wie er schon sagt, machen wir des Öfteren Wurst. Das heißt also Wildwurst oder normale Wurst oder halt auch dann die vegane Wurst. Und zum Wochenende hin ist halt auch immer stark bei uns der Partyservice. Das heißt also, wir müssen schon Freitagnachmittag vorbereiten für den Samstag, weil Samstag ja die meisten feiern wollen. Und ja gut, und dann bereiten wir halt die Häppchen vor, Schweinebraten, Schnitzel, Glöß oder einen Hirschbraten vor, dass wir das alles durchziehen können. Ja.
Mal weg von der eigentlichen Arbeit dann, ist glaube ich immer, oder für viele so zweischneidiges Schwert, mit der Familie dann auch eng zusammenzuarbeiten. Für und wieder gibt es wahrscheinlich immer und überall. Bei euch klingt es jetzt so und wirkt auch so, dass ihr damit ganz gut seid. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht ohne Herausforderung, oder? Wenn man halt dann ja auch familiäre Beziehungen hat, nicht sagen kann, jetzt Feierabend, kannst mir jetzt mal übers Wochenende gestohlen bleiben. Also ist das eine Herausforderung? War das für euch nie ein Thema?
Sicher gibt es ja immer mal Konflikte, ne? Also wir wohnen tatsächlich dann auch in Aschaffenburg in einem Haus, verschiedene Wohnungen natürlich, aber so richtig aus dem Weg gehen kann man sich halt nicht mehr. Und wir versuchen so gut, wie es halt geht, miteinander klarzukommen, sind halt einfach eher lösungsorientiert. Und ja. Das ist halt, denke ich, auch wichtig und würde auch anders ja gar nicht mehr funktionieren.
Ja, also Ich glaube, das lösungsorientiert ist ein gutes Wort, ne? Das, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich immer mal wieder, gerade wenn es um das Sortiment geht, wie auch immer, habt ihr wahrscheinlich auch Diskussionen untereinander, oder? Was neu einführen, was weglassen, ich weiß es nicht.
Ja gut, wir haben den Vorteil, A, wohnen wir alle unter einem Dach. B, ist es einfach so, wir fahren früh immer zusammen zur Arbeit. Ja. Es gibt selten, dass wir beide nicht fahren. Das heißt also, wir haben Gesprächsthemen genug da und haben 20 Minuten Zeit, uns im Vorhinein klarzumachen, was wir vorhaben oder was geht. Ob es jetzt im Party-Service-Bereich ist, neue Wurstsorte kreieren oder. Das läuft alles da drüber. Wir können und wollen uns nicht aus dem Weg gehen. Wir haben ja auch selbst gemeinschaftliche Hobbys, wir gehen zusammen jagen. Ja, mehr geht nicht. Mehr kann ein Vater nicht erwarten vom Sohn oder vom Kind, dass man so oft zusammen ist und so gut zusammenarbeitet.
Und wer setzt sich im Zweifel durch, wenn es dann doch mal Diskussionen um ein Thema, was hier betrifft, gibt?
Da gibt es nicht, wer der Stärkere ist, da ist die Argumente zählen. Und wenn er Recht hat, wo er in vielen Fällen auch Recht hat, dann wird es gesagt und wird es auch gemacht.
Gibt es ein Beispiel, was euch vielleicht gerade mal einfällt, was ihr zuletzt mal diskutiert habt? Oder?
Also was immer auch immer für meinen Vater ein Nervenkitzel ist, wir machen unsere Wildwurst mittlerweile nicht mal mit klassischem Schweinefleisch, also ohne Hausschwein. Die Sache kuttern wir mit Pflanzenöl. Das ist halt relativ neu, hat er, oder habe ich auch nicht in meiner Ausbildung gelernt bekommen, funktioniert aber hervorragend. Und dann zittert er halt immer noch so ein bisschen, wenn er das dann gekuttert hat und sieht die Wurst im Abkühlbecken, macht mir da immer einen Spaß drauf und sagt, oh, die Wurst hat schon wieder abgesetzt, oh nein. Er weiß, dass es nicht passiert. Ne? Wir haben es jetzt oft genug gemacht, aber er muss dann trotzdem nochmal selbst hingehen und mal fühlen. Ne? Und das war etwas, da habe ich mich durchgesetzt. Er hat immer gesagt, nein, das können wir nicht machen. Die Leute, die wollen das vielleicht auch gar nicht. Es funktioniert auch nicht. Aber im Endeffekt hat es funktioniert. Verkaufen ist ja auch deutschlandweit übers Internet. Da gibt es keine Reklamation. Ja. Also, das ist ein gutes Beispiel, denke ich.
Ja, also ich kann auch aus der kurzen Zeit, also wie ich es jetzt hier erlebt habe, also ich glaube, ihr habt schon so den typisch guten Umgang mit der Jüngere, der Ältere so miteinander. Ich habe vorhin, als du mal kurz draußen warst, Nils, Papa, ja, wo ist er denn? Ich sag's jetzt einer, der Eierschaukler. Also ist das so, das scheint so euer Humor, euer Umgang miteinander zu sein. Und das brauchen wir wahrscheinlich, ja. Also brauchst ja. Das meinte ich auch mit innerfamiliär. Das, glaube ich, geht oft dann mal verloren, wenn man sich gar nicht mehr aus dem Weg geht, dass man so das, was man unter Arbeitskollegen halt oft hat, dass man sich so ein bisschen aufzieht, dass man das sonst verliert. Ist ja cool, wenn ihr es hinkriegt.
Ja. Ja gut, wir bauen hier alles auf. Wir tun hier alles komplett durch, recherchieren, was wir machen, wie wir was machen, ob wir jetzt mit Öl, Katastrophe war für mich am Anfang. Aber er hat gemeint, wenn man Krokodilsbratwurst herstellt, immer Pute reinmache, ist es nicht 100% Krokodil. Also tu mal Öl verarbeiten. Und dadurch kann man sagen, 100% Krokodil. Känguru das Gleiche. Ja, komm, da musst du ein bisschen Backe rein tun. Ein Metzger kennt sich da aus. Schweinebacke muss rein. Nein, Öl. Das läuft. Bison, Strauß, alles mit Öl. Und wir können sagen, 100%. Es hat eine Stabilität und hat einen auch sehr guten Geschmack, wenn wir fertig sind mit Wurst machen. Also perfekt.
Du sprichst jetzt schon was an. Ihr habt, also bevor ihr dann auch auf die vegane Schiene gekommen seid, schon auch dahingehend einen anderen, neuen Weg, einen exotischen Weg immer so gegangen und andere Fleischsorten als vom Einheimischen genommen. Wie kam das zustande?
Ja gut, es kam lange ist es her. BSE-Krise. Damit hat es angefangen, damals, wenn du ein
Mitte
Kind,
90er, Ende 90er, ja, sowas. Ne?
Ja. Wenn du einem Kind ein Stück Würstel über die Theke gegeben hast, hat die Mutter dich schon angeguckt und gesagt, du willst mein Kind vergiften. Also Rindfleisch ging komplett zurück und aus der Situation raus haben wir Känguru angefangen, Strauß, das waren die ersten zwei Sachen, die wir genommen haben und damit ging es eigentlich gut los. Klar, habe sich dann die erste Zeitung drüber geschmissen und ein großes Ding draus gemacht. Des Metzgers List, Exoten, Känguru und so weiter, Strauße, Fleisch. Ja, so hat es eigentlich angefangen und das haben wir bis jetzt beibehalten. Eher noch erweitert. Ja. Wo nie reinkommt, wird sein Schlange und nie Affen.
Weil?
Ästhetisch. Aus ästhetischen Gründen. Schlange kriegst du. Du kriegst die Klapperschlange. Die liegen in so einem Karton drin. Und innen drinnen macht die Klapper dann da oben so, liegt die drauf. Die kostet das Kilo 150 Euro. Aber hast du nichts davon? Also nein.
Na gut, es ist ja auch zwischenzeitlich dann nochmal eingeschlafen. Meine Eltern haben das damals noch in meiner Schaft angefangen gehabt. Oder schon früher, weiß ich gar nicht. Dann haben wir es mal eine Zeit lang überhaupt nicht mehr im Sortiment gehabt, aber haben es dann auch vor 3 Jahren wieder richtig angefangen. Und wie gesagt, ist dann auch online vertrieben. Und deswegen, es läuft auch, es wird auch gerne gekauft. Ja.
Ihr seid ja ohnehin, ihr habt Online-Verkauf. Ich habe gesehen, ihr macht bei, kann man einen Anbieter auch nennen, bei Too Good To Go mit. Sieht man auch hier in der Region zumindest noch selten. Das heißt, mein Eindruck ist halt generell, habt die Augen offen, oder? Was wir jetzt vielleicht noch hinzufügen, sonst seid ihr eher offensichtlich einen Schritt voraus zu anderen, wie Also wie viel Zeit beschäftigt ihr euch damit, was man noch tun könnt, unternehmerisch, strategisch, wie auch immer?
Es sind meistens einfach nur irgendwelche Schnapsideen, dann wird halt irgendwas in den Raum geschmissen. Vielleicht tut es auch mal eine ganze Zeit lang nicht mehr im Gedächtnis sein, aber jeder macht sich halt seine eigenen Gedanken dazu. Kann sein, dass dann nach 2, 3 oder nach ein paar Monaten einfach mal jemand wieder von uns beiden zusammenkommt, vielleicht auch während der Autofahrt frühest gerade und sagt, du hast mal das und das angesprochen, ich habe da nochmal reingeschaut. Machen wir das jetzt einfach mal so. Ne? Wir haben ja auch einen UPS Access Point, den haben wir halt auch eben deswegen angefangen, weil wir viel verschicken.
Okay.
Und wir nehmen Pakete an und geben Pakete raus von UPS, weil wir halt eben auch viel verschicken.
Also Leute können ihre Pakete zu euch liefern lassen,
genau, hier abholen. Genau. Okay. Das war auch dadurch entstanden, ich habe das damals hier unten bei der Römerstraße gesehen, da war ein kleiner Laden gewesen, der hat die UPS-Pakete vor uns angenommen. Wir haben gesehen, dass er zumacht. Ich gesagt, du, warum wollen wir das denn nicht übernehmen? Der war doch direkt hier bei uns in der Ecke, das ist jetzt wieder weg. Lass uns das machen. Der kommt dir sowieso jeden Tag zu uns, holt die Pakete ab. Wenn wir jetzt noch irgendwelche Fremdpakete mitnehmen, muss natürlich das irgendwie sauber trennen, dass es hygienisch bleibt. Aber sonst haben wir damit keine Probleme.
Ja. Und der Anbieter, von dem ich gerade gesprochen habe, da geht es ja darum, dass man sich über eine App einmal täglich ein Paket dann sichern kann. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber oft ist so was sonst liegen bleiben oder vielleicht sogar weggeworfen werden müsste, kann man dann halt zum vergünstigten Preis mitnehmen. Ist ja immer noch gut, man kennt es.
Ja.
Ja. So ja. Funktioniert das dann in eurem Fall auch, oder?
Genau. Es wird dann, ich glaube, nur noch zum Drittel vom Preis wird das verkauft.
Ja.
Das sind bei uns halt Lebensmittel, die dann innerhalb von den nächsten paar Tagen auch verzehrt werden sollten. Es kann alles sein. Da steht jetzt hauptsächlich Dosen drin. Das passiert eher seltener, aber Salate, unsere Bratwürste, auch die veganen Bratwürste tun wir öfters mal da mit rein, weil die halt eben, wir können sie nicht mehr weiterverarbeiten oder auch nicht so gut in die heiße Theke tun, weil sie in der heißen Theke trocken werden. Das ist halt dann ein guter Weg, wenn wir die einfach jemandem mitgeben. Der freut sich noch drüber, dass erstens nicht weggeschmissen wird. Er hat ein günstiges Essen. Gibt auch Stammkunden über Tukutuko, die warten quasi auf 18 Uhr, dass sie endlich das Päckchen kaufen können. Ja, und wir verbrauchen, also wir haben dann nicht mehr so einen großen Verschleiß. Ich meine, wir schmeißen ja so schon wenig weg, aber durch halt nochmal einen Ticken weniger. Wir haben hinten eine K3-Tonne, da sind jetzt eigentlich fast nur noch Knochen drin, wo halt früher auch wirklich mal Wurst mit drin gelegen hätte, die jetzt einfach verbilligt weitergegeben wird.
Da vermute ich, also kann das ja nur bedingt aussehen. Da habt ihr euch wahrscheinlich generell optimieren müssen in Planung oder wie auch immer. Was tut ihr da, dass ihr wenig wegwerfen müsst?
Ich glaube, das ist so der allgemeine Gedanke vom Metzger. Das geht auch darum, ums Tierwohl irgendwo. Umso weniger du wegschmeißen musst, umso weniger Tiere müssen dafür im Endeffekt auch sterben. Ja. Und das Too Good To Go ist einfach nochmal ein schönes Mittel, um das rauszugeben. Ja, also, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen kann. Es wurde einen so anerzogen, auch jetzt in der Ausbildung. Metzger arbeiten so ordentlich, da bleibt kein Fleisch am Knochen. Es wird alles so weit abgemacht, dass es halt verarbeitet werden kann.
Meinte auch er die Ware, die dann ja schon mal draußen ist, wie es da handhabt, dass man davon dann möglichst wenig nachher wegwerfen muss.
Man muss halt immer schauen, dass es schön frisch bleibt erstens. Gleich wieder meine Scheibe vorher abgeschnitten, wenn es abgetrocknet ist, sie kommt halt weg. Da ist halt manchmal was, das man wegschmeißen muss. Das ist ganz klar, ne? Aber ich finde das jetzt schwierig, was zu sagen.
Ja, gut. Ist ja auch so, die heiße Theke zum Beispiel. Heiße Theke haben wir Hähnchenbeine drin, Schnitzel drin, Spraten, Bauch, Leberkäse drin. Wir können die ganze Sache nicht am nächsten Tag wieder verkaufen, wenn ja schon in der heiße Theke alles drin liegt. Vertrocknet es ja schon leicht oder kriegt ein leichtes Trocken außenrum. Und für den nächsten Tag kann man es nicht verkaufen. Und deswegen ist es eigentlich eine gute Geste, dass mir die sagt, okay, am Abend geht es mit raus. Oder wenn wir einen Salat haben, Fleischsalat, sollte man eigentlich nur am Herstellungstag, am Folgetag verkaufen. Ansonsten muss man den oder sollte man den raus tun. Und so können wir unsere Frische weiterhin aufrechterhalten. Das ist da einfacher, wie wenn man sagt, komm, weg, raus, tschüss und sauber, frisch gemacht. Das ist optimal. Mhm. Und deswegen finde ich das eine gute Geschichte, was er angefangen hat. Wir haben sogar den Vorteil, die Leute können es um 17 Uhr abholen. Wir können das bis 17 Uhr noch reinsetzen, wenn wir jetzt ein paar Pakete mehr haben. Wir haben es auch schon fertig gebracht, um 16.30 Uhr 10 Pakete reinzusetzen, ob es jetzt vegan ist oder normal ist. Die sind in kürzer Zeit weg. Die Leute schauen drauf, wenn da was kommt und zack, zack, geht es einfach weg.
Das wird ja wahrscheinlich auch über Push-Benachrichtigung dann laufen.
Ja. Also man kann favorisieren in der App und dann kriegt man eine Benachrichtigung, glaube ich, wenn ein neues Paket freigeschaltet wird.
Ich nutze sie auch eher nur im Verkauf jetzt.
Ja, klar.
Ich habe zwar auch schon mal in Aschaffenburg ein Paket geholt, aber es war eher sporadisch gewesen.
Ja. Nee, also ich kann dazu nur sagen, als Nutzer der App, habe ich früher in Städten vor allem genutzt. Mhm. Da gibt es immer einiges. Im Urlaub geht es noch ganz gut. Hier bei uns jetzt sind es bis dato, mag niemand Unrecht, es gibt jetzt einen neuen Supermarkt, der es macht. Ansonsten hauptsächlich Tankstellen. So, und insofern finde ich cool, dass ihr das nutzt. Und der Gedanke dahinter ist auf jeden Fall nachhaltiger und da kann man auch als Kunde ein bisschen was zu beitragen. So. Gibt es ansonsten, also das scheint die Art und Weise zu sein, wie ihr unternehmerischen Herausforderungen so begegnet. Was sind da so die größten? Was hat sich auch verändert über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte? Wo man sich unternehmerisch drauf einstellen muss in der Metzgerei.
Allein schon der Wandel von den Auszubildenden her. Bei mir in der Ausbildung waren nur noch 5 Metzger mit mir in einer Klasse gewesen. Man sieht es jetzt, es werden immer mehr Metzgereien zugemacht. Also es kommt keiner mehr nach und keiner will es mehr weiterführen. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Was wir aber auch feststellen müssen, ist, trotz dessen, dass jetzt in Mömmling, ein Ort weiter, 2 Metzger zugemacht haben, können wir jetzt nicht sagen, dass wir uns ein goldenes Näschen verdienen, dass die alle zu uns kommen. Die verteilen sich, also meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht sicher, entweder auf die Märkte oder woanders da. Das ist natürlich dann auch ein Fakt. Es gibt immer mehr Supermärkte, die auch frische Theken haben. Was sich in den letzten Jahrzehnten ja auch immer weiterentwickelt hat. Die haben ja die gleiche Auswahl fast wie wir, aber hier ist halt noch das Handwerk und das andere ist eher industriell. Ja, sonst das Konsumverhalten hat sich natürlich auch verändert. Das sieht man ja auch. Haben wir uns auch einen Teil drauf eingestellt mit den veganen Produkten. Auch mit dem Wild natürlich. Das ist ja eine ganz andere Haltungsform aus der freien Laufbahn, auch selbst erlegt. Da weißt du halt, woher es kommt, wer es angefasst hat. Du kennst die Person, ich bin ja Jäger und auch im Verkauf, die Leute können mich direkt ansprechen. Ich kann ihnen sogar von mir aus auch die Stelle zeigen oder sagen, wo es erlegt wurde. Das hat sich auf jeden Fall verwandelt, auch dieses Gedächtnis vom Kunden, was er kaufen möchte. Ja, das kann man sagen. Was hat sich bei dir noch so verändert?
Ja, früher haben die Frauen noch einen Schweinebraten gekauft oder einen schönen Rinderbraten oder wirklich richtige Schnitzel gemacht. Heutzutage, wer kann noch kochen? Die haben alle, die daheim gibt es Küchen mit 20.000, 30.000 Euro, aber richtig kochen funktioniert nicht mehr. Die meisten gehen her, haben riesen Küchen und dann reißen vom Supermarkt eine Schnitzelpackung auf und legen es in die Pfanne. Das war's, das ist aber kein Kochen mehr. Der Wandel ist einfach da. Schnell essen, über das schnelle Essen, aber das ist kein Käse mehr. Das ist Fingerfood, wäre schön, wenn es noch ein bisschen schnippeln würde in der Küche, aber der klassische Schweinebraten, Rinderbraten lässt sich so nicht mehr verkaufen.
Was jetzt der Nils gerade erzählt hat, dass die Frage schon kommt vom Konsumenten, vom Kunden. Wo kommt's her? Ist die eher eine neuere oder war das schon immer so? Gab es früher wahrscheinlich gar nicht, oder? Würde ich jetzt mal vermuten.
Ja gut, früher wusste der Kunde ganz genau, das Stück Fleisch kommt aus der Region, Aber heutzutage muss man halt aufpassen. Das kann ja schon von irgendwo anders herkommen, ob es von der Grenze oben ist, Holland oder. Hm. Aber unser Schwerpunkt ist halt auch dann Wild aus der Region. Dadurch, dass ja wir beide Jäger sind und dass wir eigentlich gute Connection haben und auch alle Wurst selber herstellen, Wildschinken herstellen, Wildrohbeise, Bratwurst alles selber herstellen, können wir den Kunden vom Anfang an bis zum Schluss sagen, wo es groß geworden ist und so weiter. Wenn die Kunden wollen, können sie auch selbst in die Unteraulenbach gehen oder Oberaulenbach. Da haben wir Wildgehege, 3 Stück und selbst noch näher geht nicht zum Kunden hin. Sag ich mal, transparenter kann man da nicht sein.
Ich denke aber auch früher war es halt einfach so gewesen, dass die Leute das Bewusstsein eher hatten, woher das vielleicht kommt, weil sie auch die Bauern vielleicht gekannt haben und es gab dieses globale Netzwerk einfach nicht, dass jetzt auch aus Polen oder sonst wo aus den östlichen Gebieten kommt ja auch viel Fleisch nach Deutschland. Das gab es einfach früher nicht. Die Leute haben gewusst, es wird regional geschlachtet, vielleicht weil der Metzger sogar noch geschlachtet hat. Das ist ja auch was sich gewandelt hat, dass kaum noch ein Metzger schlachtet. Weil es eher auch wegen den Auflagen alleine schon nicht mehr so einfach ist. Unser Betrieb wird hier schon seit über 30 Jahren nicht mehr geschlachtet. Also unser Vorgänger hat damit aufgehört. Ich weiß gar nicht, ob der Herr Ederer noch geschlachtet hat zum Ende. Ja, weil es einfach auch viel Arbeit ist. Da bräuchst du nochmal einen Metzger mehr. Rentiert sich vielleicht ja nicht mehr. Und wir müssten hier auch jede Menge umbauen und neue Richtlinien durchsetzen. Und ich persönlich dürfte schon gar nicht mehr schlachten, weil es ein Wahlpflichtfach für Metzger geworden ist. Also ich muss nicht mehr schlachten können, um Metzger zu sein. Ich habe damals Fleischspezialitäten verarbeiten gelernt, sprich kochen, so Geschichten. Weil es halt für uns jetzt auch sinnvoller ist, weil wir halt auch nicht mehr schlachten. Deswegen war das für mich ausgeschlossen. Ja.
Also es gab ja jetzt gerade Anfang des Jahres, was regionale Unternehmer angeht, auch speziell Bauern. Ich weiß nicht, ob dem, nachdem ihr dann entschlachtet, habt ihr trotzdem direkten Kontakt auch zu den Bauern, zu denen, bei denen die Tiere dann aufwachsen, gepflegt werden, ernährt werden.
Also Kontakt hat man schon, jetzt nicht dauerhaft. Man sieht sie halt, man weiß, wer sie züchtet. Sind ja auch häufig mal bei Jagden dabei, sind ja meistens viele Jäger dabei, wo dann auch transportiert werden müssen. Dann kommen die Trecker und fahren dich halt mal hoch. Und dann kommst du natürlich auch mit dem Bauer wieder ins Gespräch. Und du weißt, dass sie jetzt zu dem Schlachthof auch ihre Tiere liefern oder abholen lassen. Und da kommst du ganz einfach mit denen ins Gespräch, ja. Aber jetzt, dass wir jetzt die Bauernhilfe besuchen, das tun wir nicht. Können wir es sicherlich, wenn man es abspricht, aber ja, da fehlt meistens aber auch die Zeit dazu.
Klar. Nein, meine auch vor allem, weil worauf ja auch aufmerksam gemacht wurde, ist, dass das hört man jetzt ja aus verschiedenen Bereichen, dass Auflagen immer höher werden, Kosten immer höher werden, Preisdruck wird nicht kleiner. Das sind sicher Themen, die bei euch auch eine große Rolle spielen.
Ne? Ja, es wird alles teurer. Aber das merkt vor allem der Kunde dann halt an der Theke erst. Wenn du dir die Preise anschaust, wie sie manchmal im Supermarkt sind und bei uns, das sind unsere Einkaufspreise eigentlich, die man in der Fleischtheke sieht beim Discounter.
Kannst du ein bisschen für Laien erklären, wie das zustande kommt und auch warum der Unterschied auch total gerechtfertigt ist, wenn man bewusst einkaufen will?
Also das sind teilweise auch Mutmaßungen, was ich mir denke, ist halt, dass auch auf jeden Fall ein Discount auch billig angeboten wird, weil das lockt ja die Leute, ne? Es wird gerne Fleisch gegessen, jeder isst gerne Fleisch oder viele essen gerne Fleisch und wollen das dann auch in Masse machen. Denke ich mal, das ist jetzt eine Mutmaßung, kann ich nicht belegen. Aber die Preise bei uns, die kommen natürlich auch zustande, weil wir viel kleinere Mengen haben. Ja, das ist immer noch die gleiche Kühlung, wo läuft. Auch die Theke läuft immer. Das Personal steht da. Wir stehen da. Steckt halt viel, viel mehr Arbeit für ein kleineres Endergebnis. Und das macht es allgemein schon teurer. Und wenn dann noch die Haltungsform stimmen soll, die Tiere ordentlich gehalten werden, gefüttert werden.
Worauf ihr schon Wert legt.
Muss. Ja. Ich möchte sie auch selber mit gutem Gewissen essen können. Dann sollen die Tiere auch gut gelebt haben davon. Ja. das ist halt das, was den Preis dann auch ausmacht.
Was heißt das für dich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, voll gut gelebt haben?
Es muss auf jeden Fall genügend Platz gehabt haben. Im besten Fall auch Ausgang, sprich nach draußen gehen, offenen Stall. Und Schweinegraten müssten auch beschäftigt werden. Also nicht einfach nur hingestellt und lebt da mal dein halbes Jahr und das war's, sondern dass da halt vielleicht irgendwas rumliegt, mit denen sie sich beschäftigen können. Was gibt's da zum Beispiel? Besen oder was man sieht halt. Ja. Freilauf vor allem, das ist mir wichtig.
Ja, also was man ja unterschätzt, ist, nachdem ich mich auch immer damit beschäftige, ist, dass Schweine sind ja extrem neugierige Tiere und so weiter. Das ist ja das, was du meinst, ja. Da hat jeder sicher Bilder im Kopf, was da wenig Sinn macht und weshalb das, was du gesagt hast, ja, umso mehr Sinn macht.
Ja.
Ja, dann lasst uns doch mal auf das neue Thema einwiegen. Vegane Produkte in der Metzgerei klingt erstmal paradox. Wie kam die Idee? Von wem kam sie?
Ja, die Idee kam einfach, weil wir uns gedacht haben, müssen wir wieder was Neues machen. Ich habe, glaube ich, von meiner damaligen Ex-Freundin auch mal den Hinweis bekommen, das könnte man versuchen. Und da ist das dann immer mehr ins Gespräch gekommen. Dann haben wir halt angefangen zu überlegen, was machen wir jetzt, was gibt es? Natürlich mal in die Theke geguckt von den Märkten, was es da alles schon gibt. Wir haben ja schon ein großes Sortiment.
Wie lange ist das jetzt her?
Fast 2 Jahre, ne? Müsste das sein.
Mit ihm Häuser hat es angefangen, mit der Hochzeit.
Ja, wie lange ist das her?
Ja, 2 Jahre.
2 Jahre.
Vielleicht 2,5 Jahre.
Ja. Und ihr habt speziell für eine Hochzeit dann?
Ja, da haben wir angefangen zu schauen, was man denn machen könnte. Ja. Damals hatten wir auch noch eine Köchin gehabt, die natürlich auch viele Ideen reingebracht. Wir haben uns dann speziell auf einer Messe in Frankfurt, der IFA heißt sie, glaube ich, das ist die größte Fleischermesse, haben wir uns mal umgeschaut. Für mich war eigentlich schon klar, wenn ich jetzt da hingehe, jetzt das Herkömmliche, da gibt es nicht wirklich viel Neues. Wir konzentrieren uns jetzt nur aufs Vegetarische, Vegane und sind halt mit dem Ziel hingegangen, dass wir auch wirklich was finden wollen, was wir hier produzieren können mit den Maschinen, die wir schon haben. Einfach mit den Mitteln, dass wir nicht viel investieren müssen, einfach mal ausprobieren können. Dann haben wir natürlich auch 1-2 Sachen für uns mitgenommen. Ein Aufschnittrezept quasi und mit dem Erbsenhack hat es dann angefangen. Mhm. Ist halt beides gut für eine Grundlage, um da verschiedene Sachen draus zu machen. Ja, so hat das angefangen gehabt. Das hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Dann sind wir auf Seitan gekommen, der lässt sich auch mit für uns ganz gut verarbeiten. Womit wir halt dann immer so Schwierigkeiten haben, ist, du musst erstmal reinkommen in den Flow, wie das funktioniert, wie sie sich verhält, wie viel Schüttung, Wasser kann es vertragen, ohne dass es dann zu weich wird oder zu fest wird, wenn du zu wenig reintust. Und was machst du, um eine vernünftige Konsistenz hinzukriegen? Ja. Da hatte ich mich dann auch mal privat mit einem Lebensmitteltechniker unterhalten, der auch in die Richtung vegetarisch-vegan unterwegs war und hat mir auch einige Tipps gegeben. Einige hatten wir auch schon vorher umgesetzt, zum Beispiel beim Seitan, eben, dass wir da noch was mit reinmischen. Bei uns ist es dann Polenta, haben wir uns für entschieden. Das hat für uns gepasst, hat uns geschmeckt dann auch. Das hat halt die Struktur vom Seitan verändert, der an sich wenn quietschig wird, wenn sie den pur da hast. Das hat er mir dann erklärt, hat mit den langen Fasern zu tun, die entstehen, wenn du das abgekocht hast. Die werden halt einfach durchs Polenta dann unterbrochen. Es gibt dann schon, wenn man so ein schönes Seitansteak dann von uns bekommt, hat man halt schon eine fleischige Konsistenz. Ja? Und dadurch, dass wir sie würzen können, wie wir es wollen, schmeckt sogar auch noch. Ja? Ich fand es dann eigentlich immer cool.
Du warst auch vom ersten Moment an hellauf begeistert, Robert?
Total begeistert. Ich habe meistens nur eine Flasche Bier aufgemacht.
Ja. Auf den Schock.
Ja, nee, das geschmeckt hat.
Es hat hier wirklich angefangen, war Hochzeitsanfrage im Schloss in Klingberg. Und okay, machen wir halt was.
Glaubst du, das hätte jeder Metzger gehabt? Oder gäbe es auch welche, die sagen, ja, die Anfrage, das brauchst du jetzt gar nicht?
Doch, also weiß ich nicht.
Also mein Verdacht wäre, dass man da schon offen für sein muss.
Ja, offen muss man ja sein. Ich meine, wenn er nicht mit eingestiegen wäre, hätte ich auch gesagt, komm, es reicht, wenn ich jetzt nur Salat esse und ein Stück Kartoffel, das passt schon. Mhm. Aber dass da wesentlich mehr gibt und durch die ganze Küche, die wir gehabt haben, sind wir immer mehr in die Materie reingekommen und man hat Erfolg gesehen. Und der Erfolg ging, es hat geschmeckt, es hat wirklich gut geschmeckt. Ganz ohne Fleisch geht nicht, kein Thema bei mir, aber es ist wohlschmeckend. Mhm. Du kannst so viel kreative Sache draus machen, ob es jetzt, jetzt sagen wir noch Steak dazu, in 2, 3, 4 Jahren sagt man Sticks dazu, da gibt es keine Frikadelle mehr, da gibt es vielleicht so Knöllchen oder Tapas, irgendwas in der Richtung. Im Augenblick ist halt so vegan, vegetarisch, da heißt halt noch Schnitzel, da heißt noch Frikadelle, weil es der Wandel kommt jetzt erst langsam. Das verliert sich noch mit der Zeit. 3 Jahre, schätze ich mal, hört man davon nichts mehr, dass das ein veganes Schnitzel ist. Das gibt's nicht mehr.
Ich glaube so, weil jetzt gerade viele dabei sind, die quasi vom Fleischessen rüberwechseln und dann den Begriff brauchen. Sie wissen, was es ist.
So ist es. Also ich gehe davon aus, dass sie den Begriff noch rüberziehen. Schnitzel kennt jeder, aber dass man sagt, ja, da ist so ein kleines Stick oder irgendwas, das dauert noch, aber es geht seinen Weg. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent im Augenblick weniger Fleisch konsumiert wird. Es geht ja auch relativ zurück, selbst wenn jeder Bürger, lass mal 5% sein, was rückläufig ist, mit Sicherheit. Und es wird auch mehr. Hm. Aber ist halt so. Und man kann sich ja spezialisieren. Man kann ja beides anbieten. Und das machen wir eigentlich schon ein gutes Verhältnis im Augenblick. Dadurch sind wir halt auch sehr stark ausgelastet mit dem Partyservice. Weil es gibt nicht nur Veganer, nicht nur Vegetarier. Es gibt auch den normalen Steakesser. Also die Mischung passt und die Leute sind angestanden gerade rum.
Wenn du sagst, man hat Erfolge gesehen, also hat geschmeckt, aber ging es auch recht schnell los, dass sich das rumgesprochen hat und dass es genutzt wird? Schon.
Ja, ja, es sind ja speziell auch Anfragen da, wenn wir für Darmstadt 98 grillen, dann das ganze Pflanzaktionen mache. Das sind die Hälfte, also 50-50. 50 Bratwurst, sage ich mal, Anführungsstriche, und 50 sind so Grillsticks. Das Verhältnis ist einfach da. Es geht nicht mehr durch nur Bratwurst oder nur Leberkäse weg, sondern das Verhältnis ist einfach da. Und das passt und es macht auch Spaß, weil wir es ja selber herstellen. Und was kann es Schöneres geben? Wir kreieren beide irgendwas Neues und es lässt sich verkaufen.
Also du hast auch schon vegane Gerichte oder veganes Angebot kreiert?
Wir kreieren dauernd neue Sachen, ob es Burger sind, vegane Burger sind oder mit Beluga-Linsen, Seitan-Stick. Also komplett, wir gehen die Wege komplett offen. Wir haben jetzt mittlerweile, was meinst du, 30, 40 Produkte nur vegan. Mhm. Ob es veganes Gulasch ist, auf Seitanbasis mit Polenta oder auch auf Erbsenbasis. Also die Palette ist riesengroß und es macht auch Spaß.
Ja. Ja, vor allem der Seitan ist halt sehr vielfältig. Kannst du mit alles machen. Schnitzel, Steaks, Ersatzprodukte halt. Kannst du auch klein schneiden als geschnetzeltes und Gulasch. Das ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es macht halt auch den Metzgerberuf nochmal interessanter, weil ein Bäcker könnte das jetzt so nicht herstellen. Ich sehe das auch so, dass das jetzt eher in die Hand vom Metzger gehört. Da könnten sich auch mehr Kollegen eine Scheibe von abschneiden und es einfach nebenbei machen. Es ist möglich, das klar zu trennen. Jeder Metzger muss ordentlich sauber machen und jeder Metzger hat halt frühest eine saubere Bude, wo er reinkommt und kann dann seine veganen Sachen machen, ohne dass sie.
Also ihr fangt Angst quasi damit an oder?
Ja, entweder machen wir nur an dem Tag vegan oder wir fangen damit an. Das ist ganz klar getrennt. Mhm. Ja. Ja. Weil ich noch dazu sagen wollte, du hast ja gefragt, wie das angefangen hat, wie es am Anfang angenommen worden ist. Das ist erstaunlicherweise sehr gut angenommen worden. Und dadurch, dass das halt kein anderer hat, war eine sehr große Mundpropaganda da gewesen. Die Leute haben sind halt auch wirklich gezielt hergekommen, wollten das probieren, haben gesagt, ah, wir haben gehört, ihr habt jetzt veganen Aufschnitt, könnte ich da mal probieren, oh, und Portionswürste habt ihr auch, das gibt es ja so im klassischen Verkauf nirgendwo, also ich habe es noch nicht gesehen, kleine abgepackte Würstchen, hast du gar kein Plastik mehr mit dabei. Das haben die Leute sehr gut angenommen. Ja. Allein schon, dass sie überhaupt in eine Metzgerei reingekommen sind. Gerade am Anfang habe ich sehr oft den Satz gehört, ich war schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr in der Metzgerei gewesen. Ich habe schon gedacht, ich sehe nie wieder eine von innen. Ja. Aber das hat mich halt doch angesprochen, dass sie dann auch wirklich reinkommen, auch wenn sie das mit den toten Tieren, also dem Fleisch in der Theke nicht mehr sehen wollen. Gehen halt einfach genau straight dran vorbei, rechts an die Theke, wo es vegane steht, und das war's. Dann sehen sie auch gar nichts davon, theoretisch.
Ja. Gibt's von den passionierten Fleischessern dann auch mal Sprüche? Gab's da auch mal Reaktionen? Oh, jetzt fangt ihr mit dem Mist auch noch an, oder?
Auf jeden Fall. Also von den Fleischfressern, nenne ich es jetzt mal, gab's natürlich mehr Negatives, weil die haben ja einen Teil von ihrer Theke abtreten müssen nochmal. Das nimmt ja schon einen relativ großen Bereich jetzt mittlerweile ein bei uns. Und da kam halt doch schon mal ein blöder Spruch, jetzt fangen die auch noch damit an, das hat in der Metzgerei nichts zu tun. Ja, aber selbst nur ein Stöllchen kaufen und dann wieder nach Hause gehen, davon können wir halt auch nicht leben. Ja, und das, ja, so sind sie halt, die Leute, ne?
Ja, in beide Richtungen
wahrscheinlich.
Was würdet ihr sagen, oder könnt ihr wahrscheinlich relativ genau sagen, was das prozentual inzwischen so ausmacht?
Großer Faktor ist es noch nicht. Es schwankt immer so zwischen, keine Ahnung, 10% und 20%, denke ich mal.
Immerhin, ja. Es ist ja über, glaube ich, dem Anteil von der Vegetarier oder Veganer an der Bevölkerung insofern. Ja. Das spricht das ja dafür, dass ihr einen Markt bedient, der noch eigentlich noch gar nicht so groß ist, wie er bei euch jetzt ist.
Ja, wir haben mittlerweile ja auch Stammkunden, die regelmäßig manchmal sogar auch zweimal die Woche kommen, kaufen sich halt ihre Sachen, weil sie auch wissen, dass es schmeckt, wissen, woher es kommt. Und sie haben weniger Verpackungsmüll. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Faktor, gerade bei den Vegetariern.
Total, ja. Ja.
Da stapeln sich ja die Plastikbecher zu Hause für 20 Gramm Wurst.
Ja, also ich ernähre mich ja so, kaufe auch zugegebenermaßen einige von den Ersatzprodukten zunehmend weniger, aber nach wie vor noch. Das ist das, was das schlechteste Gewissen dran macht. Ja. Dass man dann, also der gelbe Sack füllt sich da recht gut über die Zeit. Ja. Auch mehr als mit herkömmlichen. Ja, oder mehr als mit Fleisch. Ja, was wäre eure, also die Richtung scheint ja klar, wird eher immer mehr, oder?
Es wird mehr, es wird aber auch mal weniger. Wir hatten zum Beispiel eine Salami gehabt, die hat uns auch nicht geschmeckt. Da kam auch kein gutes Feedback zurück, die haben wir wieder rausgenommen. Also wir pendeln uns immer so ein, natürlich, wie es halt im Geschäftsleben ist, Nachfrage bestimmt auch das, was wir dann herstellen. Ja. Aber tendenziell wächst es.
Macht mir mal Hoffnung, wie sieht es mit Grillgeschichten aus?
Sehr gut, sehr gut. Also wir haben schon vor ein paar Wochen angefangen, schon Anfang Januar, ne? Mit die ersten Fleischspieße, also Fleischspieße nur ein Gänsefüßchen. Wir haben einfach den Seitan halt gewürfelt, so wie wir es fürs Gulasch auch machen täten, haben das ähnlich angerichtet, wie wir es auch vom normalen Fleisch kennt, mit Paprika, halt dann kein Dörrfleisch, nimmt man mal vielleicht eine geräucherte Tomate oder was. Man kann das ja ähnlich wieder hinkriegen und im Endeffekt schmeckt das dann auch, weil es kommt wieder Marinade dazu und ja, der Seitan an sich hat ja keinen Geschmack, deswegen muss man auch immer ein bisschen noch was mit reinbringen.
Ja gut, der Seitan hat keinen Geschmack, stimmt nicht so ganz. Es kommt trotzdem Pfeffer, Salz, Muskat ein bisschen dran. Und wenn wir das gekocht haben, den Seitan, ist dann so eine lange Stange. Dann schneiden wir die schön ab in Scheiben. Und dann tun wir so marinieren. Einmal mit Kräuter, einmal mit Paprika. Oder auch so Anführungsstriche als Schnitzel panieren. Und einfach, dass wir den Leuten in der Pfanne rausbacken können. Geschnetzeltes machen wir in verschiedene Varianten, mit Gyrosart sagen wir immer dazu. Dann haben wir normales Gulasch angemacht mit Paprika oder auch mit Staudensellerie. Also es gibt eine Riesenvielfalt, was wir im Augenblick haben. Jetzt in der Theke haben wir ungefähr 28 Produkte. Das, was man zum Grillen benutzen kann. Jetzt schon.
Ach, nur zum Grillen?
Zum Grillen, wir reden Grillen. Weil zum Grillen gut ist, separat geht halt der Aufschnitt immer noch.
Ja.
Grillartikel, so Art Cevapcici mit einem Holzspieß drin, dass man drehen kann auf Erbsenbasis, dann Frikadelle auf Erbsenbasis, die ganze Seitan-Geschichte, Beluga-Linsen kommen bei uns mit rein, rote Linsen, also wer bei uns nichts findet zum Grillen. Ja gut.
Ich schau gleich mal, ja. Wir nehmen ja jetzt am 5. April auf. Wird ein bisschen dauern, bis wir es veröffentlichen, aber am Wochenende steht es eventuell das erste Mal an, so richtig mit Spaß auch zu grillen. Dann
die Temperatur stimmt.
Ja. Ja. Okay. Tja, spannend. Wird man weiter verfolgen können. Gerade Menschen, die sich vegetarisch, vegan ernähren, macht sicher Sinn, sich das mal zumindest anzuschauen, zu probieren. Lecker auch schon tut's, habe ich gerade schon mal sehen dürfen. Was glaubt ihr, wo könnte es hin? Glaubt ihr, dass irgendwann die Leute, die jetzt schon einen Teil von der Theke haben aufgeben müssen, nochmal mehr aufgeben werden müssen? Was ist eure Prognose dafür?
Nein, die Theke machen wir größer.
Also die Theke an
die
sich?
Die Theke natürlich mal anbauen. Also und so. Es bleibt immer das leckere Fleisch drin. Ob es wild ist, man kann ja auch Steaks, Wildschweinsteaks grillen. Aber so viel leckere Sache. Die Theke wird größer. Und wir werden uns auch wieder verändern, weil die ganze Situation auch vom Veganer her wird sich auch jetzt im Sommer Grillartikel, so wie es schon ist, dann im Winter machen wir Seitanbraten in eine Soße eingelegt, dass die Oma nur noch fürs Englische es warm machen muss.
Ja.
Habe Seitan-Steaks, Anführungsstriche Steaks, in Gläser schon gemacht. Habe Gulasch, geschnetzeltes in Gläser oder nur noch auf.
Braten, du sagst das. Ich habe vor kurzem ist mir so ein Steckbrief in die Hand gefallen vom Fußball. Da habe ich damals noch, Anfang 20, Leibspeise, Sauerbraten von der Oma. Ist jetzt natürlich raus. Gibt es meines Wissens auch nichts Vernünftiges. Da bin ich gespannt. Was ist da die Schwierigkeit dran? Ob es die Masse nicht gibt, die es essen würde? Oder ist es besonders schwer herzustellen?
Sauerbraten.
Ja, vegan.
Ja gut, ein Sauerbraten machst du ja. Habe ich mir auch gedacht. Nee, ein Sauerbraten machst du ja eigentlich nur, dass das Fleisch auch ein bisschen mürbe wird. Und man kann da bestimmt auch das mal kurz in die Sauerbratenmeiche reintun. Also separate natürlich dann gemacht. Dann nimmt es ja auch den Geschmack wieder an. Könnte man jetzt theoretisch machen. Wenn du das wollen würdest, das wird nicht lange dauern, dann kann ich dir das jetzt auch machen. Oder du rufst einfach ran.
Ja. Sag ich mal Bescheid. Nee, also generell Braten gibt's, habe ich jetzt selten gesehen, dass haben das wir angeboten wird. Habt ihr auch schon?
Wir haben Röstzwiebelbraten, normale Braten. Aber war das jetzt von dir eine Bestellung, dass wir jetzt vielleicht einen Sauerbraten machen für wie viele Personen?
Ja, muss ich schauen, muss ich noch klären. Ich muss ja erstmal Leute finden, die sagen, lass ich mir aufs Vegane ein.
Es gibt ja auch kleine Braten. Wir machen die zu Weihnachten meistens in so Leberkäsförmchen, wie man sie kennt. Es sind nur 500 Gramm drin. Also da werden das reicht für zwei Leute. Also
ich bestelle das auf jeden Fall mal. Ja.
Ja.
Wollen wir das schriftlich machen?
Machen wir auf, ja, schriftlich. Ja. Nee, auf jeden Fall. Nee,
machen wir, es kann Thema. Es funktioniert so, entweder durch gleich einkochen, ein bisschen Essigbrühe. Und oder ich lege das komplett ein, mache eine Essigsprühe drauf und dann Karotten, Zitrone, Wacholderbeer, Lorbeerblätter, alles und ein bisschen Essig mit reinschütten. Und das kann man dann für eine Woche würde ich es einziehen lassen. Okay. Und dann ist es eigentlich genauso wie Großmutter zeigt.
Ja. Ich habe auch schon mal einen Selbstversuch hinter mir bei was anderem. Das wär doch mal wieder eine Gelegenheit. Können wir was ausmachen? Das antesten, fände ich gut. Ja, spannend.
Über unsere Theke, das wollte ich gerade nochmal mit einbringen. Jetzt war schon wieder ein paar Sekunden her, aber unsere Theke ist auch gewachsen. Auch die veganen Produkte sind quasi mit umgezogen. Ich habe es ja schon anfangs gesagt, dass in Mömmling jetzt die Metzger alle zugemacht haben.
haben wir da jetzt seit kurzer Zeit, seit Anfang des Jahres nämlich, auch einen Verkaufsautomaten stehen haben. Ja, und da sind auch die veganen Produkte schon mit drin. Also die wachsen mit. Die kommen jetzt dahin, wo wir verkaufen, kommen die auch hin. Ja, das ja. Ist vielleicht auch so eine Sache, wieder die neu mit ins Unternehmen reingekommen ist, dass man sich einfach mit Verkaufsautomaten auch anders da aufstellen muss, gerade in Ortschaften, wo es keine Metzger mehr gibt, wo die Leute wieder was suchen.
Ja, das sind wahrscheinlich speziellere und kurzfristigere Wünsche, die von den Leuten immer mehr kommen, oder? Also die Automaten sind ja speziell auch für Leute extrem dankbar, die es irgendwie, die dann jetzt doch nochmal Lust hätten, außerhalb der Öffnungszeiten dann.
Ja, das auch. Ja. Oder, aber die haben halt auch keinen Metzger mehr, die Wurst anbietet. Das wird schon gerne auch angenommen. Also, man sieht ja auch die Verkaufszeiten. Es gibt natürlich die Leute, die mal um 12 Uhr nachts Hunger bekommen. Die holen sich da ihren Kochkäse. Ja, passiert. Aber es sind auch schon einige Leute, die es halt auch so annehmen, die halt teilweise auch ihren Wochenendskauf machen. Haben ja viele Sachen drin, die halt weniger Fleisch jetzt, das Sachen, die länger haltbar sind, die haben wir drin. Das funktioniert auch ganz gut. Gibt ja aber auch, das haben wir jetzt noch nicht, Automaten, wo du Bestellungen reinstecken kannst. Das sind gekühlte Schließfächer, wie die von DPD oder DHL. DHL ist es. Und die gelben Kasten, wo du überall stehen hast, das gibt es auch für Fleisch. Da bin ich persönlich dran zu überlegen, wo man das mit einbringen könnte, wo die Leute halt bestellen können mit ihrer Nummer und dann holen sie sich ihr Fleisch einfach da raus, wann sie wollen. Okay. Ja, das gibt es auch immer öfters.
Das höre ich jetzt tatsächlich.
Ja. Es gibt viele Ideen. Es gibt ja nicht nur Metzger, die sich jetzt aufs Vegane einschließen. Es gibt auch Metzger, die quasi wie diese Selbstbedienungsläden ihre Theke umbauen, dass sie dann nachmittags quasi aufklappen und dann alles fertig verpackt reinlegen und du kannst dann alleine bezahlen gehen. Das gibt es auch. Also der Wandel ist überall.
Ja. Gab es, das ist vielleicht dann ein Beispiel, gab es irgendwas anderes, weil ihr es ja offensichtlich sehr innovativ aufgestellt habt und manches mitmacht, was es jetzt an Neuem gibt. Gab es auch Dinge, die ihr jetzt ganz bewusst ausgelassen habt, das ist für uns nichts, zum Beispiel?
Ja, gerade in die Richtung vegetarisch. Die Vegetarier haben wir quasi übersprungen. Dann gab es noch was sehr Besonderes, haben wir angeboten bekommen. Das war eine hybride Wurst. Habe ich so auch vorher nicht gehört.
Das bin ich gespannt. Ja, also wenn das das ist, wonach es klingt, dann halte ich es für ganz schön abstrus.
Ja, das ist halt einfach nur eine Wurst, wo quasi ein bisschen mehr Gemüse mit reingemischt worden ist und dafür weniger Fleisch. Aber ja,
weiß soll nicht. Soll das dann so Entwöhnung sein wie bei Rauchern oder?
Wie schwanger geht nicht.
Ja, also stelle ich mir tatsächlich auch schwer vor. Es
ist halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Mhm. Das haben wir nicht ausprobiert, weil wenn dann richtig, haben wir uns gedacht, dann machen wir gleich vegan anstatt vegetarisch.
Habt ihr das Thema, also ich höre es das erste Mal, muss noch nichts heißen, aber habt ihr es mitverfolgt nachdem, ob das für andere funktioniert hat? Weil es mich ehrlich gesagt wundern würde. Ich kenne ja den Prozess von mir selber, aber auch von anderen, wenn man dann vegetarisch oder vegan wird. Das ist ja meistens so eine ganz oder gar nicht Entscheidung. Oder zumindest nicht. Dann esse ich vielleicht weniger Fleisch, aber nicht, indem ich den Fleischanteil in der Wurst reduziere. Das klingt für mich jetzt komisch.
Ich glaube nicht, dass es ein Verkaufsschlager geworden ist. Ja. Was wir hören, ist, dass wir einer der einzigsten Metzgereien sind. Manche sagen auch wirklich, dass sie es schade finden, dass nur wir das so machen. Ich glaube, da fehlt einfach der Gedanke bei den anderen Metzgern, gerade auch wenn sie älter sind, wissen, sie kriegen keinen Nachfolger mehr. Warum sollen sie dann noch was Neues anfangen? Ich denke, gerade auch sowas hinsichtlich hybride Wurst, das ist komplett, das fällt raus. Eventuell kommen noch mehr Metzgereien dazu, die vegane Produkte versuchen. Aber alles andere dazwischen halte ich für,
Könnt ihr euch in entfernter Zukunft vorstellen, dass es rein vegane Metzger gibt?
Gibt es schon.
Unabhängig von euch, gibt's. Auch hier auf dem Land?
Schwierig. Das ist schwierig.
Die können ja aufmachen, aber ich glaube, die können nicht so lange existieren.
Ja. Ja. Das wäre jetzt auch meine Theorie, warum euer Weg sinnvoll. Ich finde den auch sehr sympathisch, weil was ich nicht mag, ist so dieses Absolute und jetzt darf es die einen gar nicht mehr geben und das andere noch nicht. So diesen Übergang zu erleichtern, dann mit dem Anteil halt, wie du so gesagt hast, im Geschäft ist immer so, dass die Nachfrage dann das Angebot mitbestimmt. klar, wird es spannend zu beobachten sein, ob es irgendwann vielleicht mal im einen oder anderen Fall komplett übergeht, wenn der Anteil schon steigt, aber
ja ich
warten wir mal ab.
So, ich denke, dass wir eigentlich einen recht guten Standort dafür haben, weil wir genau zwischen Mildenberg und Aschaffenburg liegen.
Ja.
Wir sind jetzt nicht ganz ländlich, aber halt auch nicht so weit ab vom Schuss, dass man jetzt nicht mal einen kurzen Ausflug machen kann. Man merkt es auch immer wieder, es ist halt wirklich gegen Richtung Freitag, Samstag, wenn die meisten Leute frei haben, kommen halt auch viele, machen mal einen Ausflug nach Oberburg, schauen sich die Stadt an und wir sind auch hier auf dem Flohmarkt, der ist immer ganz gut besucht. Da kommen auch wirklich Frankfurter gezielt zu uns rein, die es, was weiß ich, woher mitbekommen haben, dass es vegane und vegetarische Wurst gibt, kommen mal zu uns rein und probieren mal. Ja, die haben zwar auch einige in Frankfurt schon, oder einen.
Gibt auf jeden Fall einen.
Ja, das war ich, ja.
Einen, den gibt es schon recht lange. Der hat früher diese eine Currywurstkette beliefert, das weiß ich. Daher ist der mir bekannt.
Ja, und selbst die kann man dann mal probieren halt mal. Ja. Ich hatte vor 2 Wochen erst einen da gehabt, der gesagt, er hätte auch gerne mal was anderes wie der Veganes probiert von Mandel Metzger. Hört sich komisch an, ist aber so.
Ja. Ja gut, aber die andere Sache ist immer noch das, wie vom Spezialisieren. Wir sind mittlerweile weggegangen auf vegetarisch. Wir machen eigentlich nur noch vegane Produkte, weil der Zwitter ist immer so eine Sache. Deswegen haben wir gesagt, nee, man macht es andersrum. Jetzt lassen wir erstmal die Schienen laufen. Wir machen ja selbst die Mayonnaise selber, Knoblauchdip selber, also ohne Ei, wirklich richtig vegan.
Geht, ne?
Es funktioniert. Ja, da brauchst du ein bisschen Feeling, ein bisschen Händchen drauf und dann passt es auch.
Ja. Macht ja Sinn, weil es dann ja auch die Vegetarier genauso mit ab. Es gibt, glaube ich, wenige Vegetarier, die irgendwie sagen, veganes bitte weglassen. Das esse ich jetzt dann gar nicht. Ne?
Ja, deswegen, das kann dann jeder essen, wenn er in die Richtung geht. Und dann passt das eigentlich auch. Das wäre das Einzige, wo ich gesagt habe, wo wir jetzt gewechselt haben, wenn wir am Anfang auch angefangen haben, Grillkäse zu machen oder die Gemüse. Stangen.
Die Gemüse-Patties.
Ja, aber der Ei mit drin, das geht nicht.
Ja, genau. Die haben uns einfach nicht geschmeckt, wie sie in der veganen. Da gab es 2 Varianten, vegetarisch und vegan. Die veganen, die waren so grieslich. Die haben wir dann weggelassen, haben wir uns doch erstmal auf die vegetarischen gestürzt. Die sind aber nicht so gut angenommen worden wie jetzt andere Produkte. Deswegen haben wir das dann einfach komplett wieder fallen gelassen. Und, ja.
Okay.
Es gibt ja schon sowieso schon lange Zeit vegane Produkte in der Metzgerei. Das weiß halt nur nicht jeder. Kartoffelsalat, normaler Schwedensalat, Krautsalat, das ist alles.
Ja.
Und jetzt gibt es halt dafür ein grünes Plättchen drauf, so jetzt ist es vegan.
Ja. Darfst halt nicht so nennen, ne? Sonst ist es gleich negativ. Das haben wir aber auch im Festbetrieb festgestellt, wenn wir jetzt sagen, vegane Bratwurst gibt's. Da kommt immer einer vorbei und sagt, vegane Bratwurst. Also wenn ich es jetzt Seitan-Stick nenne, was ist denn Seitan? Da sind die Leute ganz, ganz anders interessiert und probieren es dann vielleicht auch mal, weil einfach nicht dieser Stempel drauf ist, vegan.
Das ist schon ein bisschen so ein offen ausgetragener Konflikt. Ein bisschen, also ich würde sagen, ein bisschen behämmert, wie gesagt, sehe ich von beiden Seiten so. Was man zu sich nimmt, soll bitte nur jeder selbst entscheiden. Und dann auch verantworten. Wäre gut. Ja.
Es wird
ja
eh so alles in Maßen sein, nicht in Massen. Deswegen, die Mischung macht's, bei uns kriegt man es.
Ja. Ich finde, da kriegt man es ganz gut rund damit. Ich greife trotzdem nochmal die Einstiegsfrage dann auf. Wie unangenehm war's? War es der Worst Case oder?
Doch, ich fand's ganz angenehm. Ist eine gewohnte Umgebung für uns.
Ja. Bei mir erst selten, muss ich zugeben.
Ja, ich muss mir erst mal dich fragen, ob du es in der Wurstküche so angenehm findest überhaupt.
Kommt ja immer drauf an, mit wem er drin ist.
Ja.
Das
ja,
ging ganz gut.
Was ansonsten sonst noch hier so rumhängt.
Ja. Und was rauskommt.
Ja, genau.
Ja, das haben wir ja.
Nö, aber ich fand's jetzt angenehm. Nicht schlimm. Würde ich so auch weiterempfehlen, wenn noch jemand Lust hat, mit dir einen Podcast zu machen.
Da schließe ich mich definitiv an.
Okay, freut mich. Ob ich dann eure Produkte weiterempfehlen kann, um glaubwürdig zu bleiben, muss ich es ja erstmal testen. Mache ich dann auf jeden Fall im Nachgang. Vielleicht machen wir irgendwann den Selbstversuch mit dem Sauerbraten. Finde ich auch spannend.
Nee, den hast du schon bestellt.
Stimmt, den habe ich schon bestellt. Ja, ist ja nicht schlimm. Also hätte ich ja auch gern, hat bisher noch keiner geschafft. Insofern machen wir auf jeden Fall. Ansonsten haben sich auch meine Erwartungen bis hierhin dann zu 100% erfüllt gehabt. Ich finde das cool, wie er das macht. Ich finde cool, dass es das Angebot gibt, auch ja, für Veganer überhaupt was beim Metzger zu kriegen und für andere gern auch mal rüber zu schnuppern und zu probieren. Offen sein, tolerant sein, hilft. Und ja, cool, dass er das macht. Ja. Danke euch.
Ja, danke dir.